Hi Adrian, grüß dich.
Hallo, grüß dich, Felix.
Ich sage zu dir und auch in die Runde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Leading Tech, dem Podcast von und für die Tech Savvy C-Suite in Deutschland. Ich freue mich heute ganz besonders, den Adrian zu Gast zu haben, CTO von Webbar. Adrian, welcome und magst du drei Worte zu dir sagen?
Ja, gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und ja, wie du schon sagtest, ich bin CTO eines kleinen mittelständischen Unternehmens. Wir sind hauptsächlich praktisch dabei, SaaS-Software für andere kleine mittelständische Unternehmen zu bauen. Also nicht, dass sie SaaS-Software haben, sondern wir bauen das in Form von SaaS-Software. Das ist unser Hauptgeschäft. Praktisch ein Nebengeschäft, das noch entstanden ist das sogenannte CTO Fellowship Programm, was wir noch betreiben. Das heißt, wir helfen aufgrund unserer Erfahrung anderen CTOs, CIOs und Tech Leaders praktisch diese Wege auch zu beschreiten. Also unsere Burning Topics sind dabei Cloud Native, DevOps, Teamkultur, also alles rund um die Kultur des Unternehmens, Migrationen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben unheimlich viel auf die harte Tour gelernt über den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Und das geben wir praktisch auch weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir gerne in Podcasts sind, warum wir viel schreiben, warum wir viel auf LinkedIn machen, viel auf Konferenzen, auch Keynotes halten und so weiter und so fort. Genau. Und deswegen sind wir ja auch heute zusammengekommen. Das heißt, es geht weniger darum, was wir jetzt als Firma machen, sondern was man eben anderen Menschen, anderen Tech-Unternehmen helfen kann.
Ja, ganz genau so ist es. Also sehr spannend. Wir sind ja im ähnlichen Umfeld unterwegs und wir lernen uns ja auch gerade erst kennen. Das Fellowship-Programm finde ich ganz spannend. Wir haben mal einen Service geprägt, den nennen wir CTO as a Service. Hat einen ähnlichen Ansatz, so wie ich es bisher verstehe. Ganz spannend.
Ähnlich, ja, aber nicht ganz gleich. Da muss man ein bisschen differenzieren, weil wir sind nicht wirklich CTOs to hire, was auch die
Ja.
Fractional CTOs wären, sondern wir sind Menschen, die uns, also nicht Menschen, sondern im Endeffekt mein Kollege und ich, wir setzen uns sozusagen neben andere Kollegen und denken zusammen nach, sozusagen. Also das ist tatsächlich eher so ein Mentorship-Thing. Ja.
Genau, dann lass uns da vielleicht gerade nochmal einsteigen. Interessiert mich auch du sagst Mentor-Rollen, die ihr dann eher einnimmt. Also eher eine coachende Rolle, ohne dass ihr jetzt, sag ich mal, interimsmäßig oder zu einer gewissen Kapazität, das machen wir zum Beispiel. As a Service bedeutet für uns, zu einer gewissen Kapazität, auch on demand da zu sein, um auch vielleicht auch operativ als CTO zu helfen. Ja, aber ihr seht es als coachende, Rolle.
Genau, richtig. Also wir sind im Endeffekt sind wir verfügbar für unsere Kollegen, unsere Fellows sozusagen. Und wir haben meistens ein Fixum von so 2 bis 4 Stunden pro Woche. Da setzen wir uns praktisch zusammen. Da werden sozusagen Probleme retroperspektivisch begutachtet, was ist schiefgelaufen, was läuft nicht so gut, wo müssen wir vielleicht ansetzen. Und dann reden wir wirklich darüber. Also wie haben wir das geregelt? Wir sind auch ganz offen. Das heißt, wir versuchen einfach möglichst schnell zu helfen, Wege zu finden, rauszukommen. Sei es zum Beispiel bei einer Migration von einem Rechenzentrum in Cloud Native zum Beispiel. Häufig ist das so ein Thema, wenn man sich jetzt, sag ich einfach mal, einen Dienstleister holt, der sagt einem, ja, ich bin jetzt zum Beispiel ein AWS-Dienstleister, ich zeige euch, wie ich das auf AWS bringen kann, aber das Thema ist ja viel größer. Das heißt, wir haben dieses Wörtchen CTO da drin, was eben zeigen soll, es geht nicht nur um das Operative, es geht um das Strategische. Und diese strategischen Aspekte ist das, was so lange braucht, bis man diese Erfahrung dafür eben aufgebaut hat. Und da setzen wir an. Also wie helfen wir oder wie können wir andere befähigen, ohne selbst hands-on ranzugehen? Das heißt, wir machen keine Prototypen, wir helfen nur im Notfall, sage ich jetzt einfach mal, sondern es geht wirklich darum, andere zu befähigen, Kollegen zu befähigen, diese Sachen selbst erstens zu verstehen, später umzusetzen. Während der Umsetzung sind wir trotzdem noch da und können mal schnell reinspringen, helfen und sagen, hey, das haben wir auch schon mal gehabt und da helfen wir. So, das ist unser Ansatz. Ja.
Ja, sehr spannend. Aber dann lass uns doch vielleicht noch einen Schritt nochmal zurückgehen und mal ein bisschen verstehen, wo kommst du her? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Also ich bin ja schon relativ lange Entwickler, das heißt eigentlich schon als Kind, das heißt ich bin so dieser Typische, der mit den C64ern und Amigas angefangen hat. Und auch dort konntest du, am C64er konntest du ja nichts machen, ohne in der CLI schon mal irgendwas einzutippen. Das heißt, ich bin sehr früh in Berührung mit Code gekommen. Und diese Faszination hat sich eigentlich fortgeführt. Ich habe eigentlich nie damit aufgehört. Und irgendwann im jungen Erwachsenenalter habe ich dann eben angefangen, das Ganze professionell zu machen. Ich bin dann auch in einer Firma davor relativ lange selbstständig gewesen. Und dort haben wir eben schon im Bereich Web-to-Print SaaS-Produkte aufgebaut für große Unternehmen, Franchise-Systeme, Druckereien. Und das machen wir bis heute. Tatsächlich haben wir auch übernommen in der Firma, in der ich jetzt bin, in der Webbar. Genau. Und eigentlich mache ich seit sehr langem das Gleiche, professionell. Das heißt, E-Commerce sind wir unterwegs, Web-to-Print, App-Entwicklung, Progressive Web Apps. So, das ist so unsere Steckenpferde. Das heißt, relativ moderne Stacks. Wir sind Cloud-Native unterwegs. Das hat sich eben auch in den letzten Jahren ergeben. Wir sind vom praktisch das typische traditionelle Unternehmen, das von Rechenzentrum auf Cloud-Native gewechselt ist und diesen ganzen Werdegang gemacht hat. Wir leben DevOps, also DevOps in der Form von Kultur, nicht in der Form von der Cloud Engineer, sondern wirklich, wir versuchen eben diese Migration und diese Evolution der Softwareindustrie sozusagen mitzumachen und auf der Welle zu reiten. So, das sind so ein bisschen diese Dinge, wo wir herkommen. Das heißt, wir sind Enthusiasten und wir versuchen immer auf der Welle zu schwimmen. So, das kann ich so mitgeben. Ja.
Ja, sehr spannend. Das heißt, du bist langjährig Softwareentwickler gewesen oder bist es nach wie vor? Allerdings hast du ja dann irgendwann auch andere Rollen eingenommen. Und jetzt heute bist du
Ja.
CTO. Gab es da noch irgendwas dazwischen oder war dann quasi so der Sprung von Selbstständigkeit in so eine Rolle?
Also CTO in Deutschland ist ja auch noch nicht so alt. Das heißt, ich habe ja so das Gefühl, dass vor so 8, 9 Jahren hat es angefangen, dass Kunden oder Partner mich plötzlich CTO genannt haben. Damals war ich einfach der technische Leiter, ja, Head of Technology, irgend so einer halt, der in der Kette so ganz oben verantwortlich für alles war. Und immer mehr Leute haben dann gesagt, ja, du bist ja der CTO des Unternehmens. Und das waren so diese Zeit, wo man angefangen hat, diese C-Suite-Begriffe ins Deutsche zu überführen. Das war so, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Zu dem Zeitpunkt würde ich aber behaupten, dass ich noch nicht verstanden habe, was die Rolle CTO eigentlich ist. Also dieser strategische Business-Aspekt eines Unternehmens. Also weniger hands-on, eigentlich gar nicht hands-on, wenn man es genau nimmt. Und das war eben auch das Problem. Das heißt, ich bin jahrelang, hatte ich praktisch zwei Hüte auf. Ich war zum einen sozusagen der Lead-Developer und zum anderen derjenige, der bestimmen sollte, wo es strategisch hingeht. Und das ist ja auch so ein Thema heutzutage, was auch gerne auf LinkedIn und so weiter besprochen wird. Und ich muss sagen, es stimmt wirklich, es ist keine gute Idee, beide Hüte aufzuhaben. Das ist aber so eine typische Kinderkrankheit von kleineren Unternehmen. Man macht das halt einfach und das hat so gewisse negative Aspekte. Und ja, das heißt, die Doppelrolle Lead Developer und Business Stratege für Technologie, das war so ein bisschen das Problem. Und heutzutage hat sich's geändert. Ich bin fast nur noch CTO, wie es sein sollte. Sehr wenig hands-on. Wenn, dann ist es für Prototypen, Architektur oder Infrastruktur hin und wieder. Aber ich kümmere mich praktisch darum, wo geht unser Unternehmen hin? Wo gehen natürlich im Fellowship-Programm andere Unternehmen hin? Und wenn wir diese SaaS-Produkte für Kunden bauen, sind wir ja praktisch eine externe IT-Abteilung inklusive CTO. Das heißt, auch diese beraten wir technologisch, wo es dann hingeht, ohne dass sie sich selbst diese Rolle aneignen müssen. Ja.
Ja, das heißt für dich heute CTO-Rolle viel, sag ich mal, klarer definiert. Was sind da, sag mal, für dich so die Herausforderungen dann gewesen? Was ist Lessons learned auf dem Weg, in dem Zwiespalt vielleicht auch der beiden Welten, aber jetzt vielleicht auch als CTO, wie man ihn ausfüllen sollte? Ist da dann neue Herausforderungen für dich?
Ja, also wie gesagt, wir sind ein kleines Unternehmen gewesen die ganze Zeit. Also wir sind jetzt nicht so diese typischen Mittelständler mit 50 Leuten aufwärts oder sowas. Das heißt, wir sind immer gefangen gewesen in einer Ressourcenknappheit, die so relativ normal ist auf dieser Ebene, mit der lernt man zu leben. Also das erstmal vorweg. Das heißt, es ist relativ schwierig, diese Rollen wirklich zu trennen, also operativ und strategisch zu trennen. Ich würde sagen, Lessons learned ist, erstmal, man sollte versuchen, eine klare Perspektive zu haben. Das heißt, selbst wenn man in diesen Rollen ist, sollte man sagen, ich möchte dann und dann nicht mehr in dieser Rolle sein. Was muss ich dazu tun? Das habe ich schon mal nicht gemacht. Das heißt, ich habe einfach laufen lassen. Das war falsch. Ich war auch relativ unbelehrbar in den ersten Jahren, das muss ich zugeben. Und ich hatte das Gefühl, das waren damals viele Leute. Das heißt, diese Offenheit, diese Transparenz, dieses Continuous Learning, auch dieser Begriff Mindset. Das kannte man nicht. Das war halt einfach, Software war halt so, ja. Continuous Learning war einfach damals noch nicht so das große Thema und ich hätte jetzt einfach gesagt, eine Message an mein jüngeres Ich ist, hol dir Hilfe. Das heißt, hol dir jemanden, der dir helfen kann, in diesem Bereich klarer zu sehen. Weil wir müssen ja eines sagen, man fängt an, man hat sag mal, Sachen, die man abliefern muss, also irgendwelche Releases, Deliverables und so weiter und so fort. Diese Sachen müssen wir ja machen. Wir haben auch so praktisch Bug of the Day, wenn man das so möchte. Dass irgendwas geht schief. Irgendwas ist immer. Das heißt, wenn man sagt, ich habe diese beiden Rollen auf, ja, diese beiden Hüte auf, dann kann ich ja jetzt nicht hingehen und sagen, oh, dann konzentriere ich mich jetzt mal eine Woche lang nur auf die Strategie, wie ein Produkt aussehen soll, wie das integriert werden soll. Nein, es geht ja nicht, weil ich ja ständig unter Feuer bin, weil irgendwas im operativen Bereich schief geht oder gemacht werden muss. Und da rauszukommen, diese Klarheit zu erhalten, das ist nicht unbedingt einfach, wenn man praktisch ja in dieser Zone ist, also in diesem Flow ist der operativen Entwicklung. Wenn alles auf einen einprasselt, man vielleicht Überstunden macht, bis in die Nacht arbeitet, das kam ja auch relativ häufig vor, dann ist man so fokussiert, dieses Problem nur wegzubekommen, dass man eigentlich, sagen wir, die langfristige Sicht, die ist vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt. Und das ist eben nicht cool. Und da würde ich jedenfalls einfach ansetzen zu sagen, sich da frühzeitig Hilfe für eine strategische Entwicklung dieser Rollen zu suchen, wäre doch sehr, sehr wichtig gewesen für uns. Das hätte uns Jahre erspart, wo wir eine Doppelbelastung hätten, wo wir einfach nicht effektiv genug waren und nicht so viele Dinge auf die harte Tour hätten lernen müssen. Vielleicht harte Tour ist auch immer gut, sage ich mal, zum Lernen, aber so, ich sag mal so, für die Work-Life-Balance und Burnout-Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich höher. Das würde ich mitgeben,
Ja,
sozusagen. Also sich Hilfe holen,
absolut.
ja.
Also es ist einfach eine Überlastung dann gewesen, eine ganze Zeit lang. Ja.
Genau.
Also ich kenne es ja aus meiner Gründung und unserer Historie auch. Ich weiß nicht, wie viele Leute, weil du gesagt hast, ihr seid nicht 50 plus Mitarbeiter, sondern habt ihr wahrscheinlich auch eine sehr kompakte Struktur, ne?
Ja, genau. Als wir noch mit der letzten Firma größer waren, waren wir 15 Leute groß. Da war die Hälfte war praktisch Business, die andere Hälfte war IT. Jetzt sind wir nur noch IT. Das heißt, wir haben uns spezialisiert und sind praktisch jetzt 7 Menschen bei uns in der
Cool,
Unternehmung. Genau.
ja. Aber genau, also aus meiner Perspektive, das Thema hat man ja auch längerfristig, wenn man eben nicht die richtigen Leute dann an Bord holt, ne? Die eben auch vielleicht ähnlich Erfahrung haben oder auch Verantwortung übernehmen können. Ich kann es aus meiner Erfahrung nur schildern. Ich habe dann zum Glück relativ früh einen sehr guten technischen Leiter gefunden. Wir nennen ihn technischer Leiter. Ja, könnte man auch CTO sagen. Naja, aber er kümmert sich tatsächlich eher um die unterschiedlichsten Projekte und eben auch die Kollegen, die in den Projekten arbeiten. Deswegen passt das schon ganz gut. Aber es ist natürlich eine enorme Entlastung, wenn man sich dann nicht um die 6 parallelen Projekte alle gleichzeitig kümmern muss, ja? Und
Ja,
noch mehr jemanden
ich
hat, der
verstehe,
auch
was du
eben
meinst.
ja, viel Erfahrung hat. Genau.
Ja.
Ja, weil letzten Endes bei mir ist es genauso. Ich bin auch tagtäglich in Projekten. Und das macht mir auch Spaß. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Sache. Es macht einem ja Spaß, dann irgendwie auch am Kunden zu arbeiten, am Produkt. Aber ja,
Ich
das ist letztlich auch
denke, ja, ich denke, das ist so
dann.
einer dieser großen. Genau, das ist so eine dieser größeren Probleme in unserer Branche einfach, dass wir sind ja alle irgendwie da reingekommen, weil es eine Passion ist. Es ist ja weniger so, dass wir diesen Job machen müssen. Wo kann man gut Geld verdienen? Wir gehen dahin. So, du machst einen Job, wo du den ganzen Tag nur Probleme löst, nicht, wenn du ihn nicht gerne machst. Und da ist halt das Problem, wenn man jahrelang Probleme gelöst hat und dann soll man plötzlich nur noch darüber reden, dass man Probleme oder wie man sie löst und löst sie nicht mehr, dann also das geht mir immer wieder so. Also ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist einfach das, ja, man hat dann irgendwann so dieses, es fehlt einfach was. Es ist irgendwann, irgendwas ist nicht mehr da. Und man will dann wieder dran und wieder seine Hands-on-Hand wieder haben. Und man weiß, es ist nicht gut. Man sollte es nicht tun. Also bei mir geht das so. Ich sollte nicht hands-on arbeiten, aber manchmal ist es dann schon so, dass ich dann hingehe und sage, hey, lass mir mal einen Prototyp bauen oder vielleicht ist da eine neue Technologie, die ich eben anschauen kann, ein paar Code-Reviews machen. Das will ich mir dann auch nicht nehmen lassen, weil so ganz hands-on frei ist, glaube ich, auch nicht so gut, weil man muss ja auch am Ball bleiben, ne?
Genau, man
Für
muss aber
Sachen
irgendwie
lösen.
noch, genau, irgendwie up to date bleiben und auch ein bisschen verstehen, worüber die Kollegen sprechen in unterschiedlichen Projekten. Und also bei mir
Ja.
persönlich macht es auf jeden Fall immer Spaß, bei den Architekturfragen dabei zu sein. Und auch, ja, einfach von der Architektur zum Geschäftsmodell im Grunde, zum richtigen Produkt, zu einem Product Market Fit zu denken.
Genau.
Das ist so ein bisschen, wo ich mich jetzt drauf dann fokussiere. Ja.
Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gleich, was das angeht. Weil Architektur, Infrastruktur, teilweise auch Frontend UI und die User Stories, die gehören ja alle so ein bisschen in dieses Teil, oder was ich eben Product Owner mit CTOs teilen an der Stelle. Und der CTO selbst hat ja einen gehörigen Anteil an Product Ownership auch dabei. Den kann man da nicht so wirklich wegdenken, zumindest nicht in kleinen Unternehmen. Und deswegen, also da ticken wir, glaube ich, sehr, sehr gleich, was das
Ja,
angeht.
da sprichst du es gerade an. Also in einem, sag ich mal, produktgetriebenen Unternehmen, da ist der CTO ja wahrscheinlich wie Product Owner im Grunde oder war der Product Owner. Bist du ja CTO eines Dienstleisters. Das ist dann natürlich dann auch wieder eine andere Perspektive, ne? Aber dieses sich rausnehmen können und das auch langfristig planen, wo soll sich das Unternehmen hin entwickeln, wie entwickeln wir auch unsere Kollegen, Kolleginnen weiter, das ist natürlich, ja, essentiell. Aber sehr, sehr spannend, dass du das gerade so aufgebracht hast, auch so ehrlich zu sagen, am Anfang weiß man vielleicht noch gar nicht genau, was die CTO-Rolle eigentlich ist. Interessant. Ja. Ja, sehr spannend. Und
Ja, es
das
ist ja
heißt,
so, oder? Genau.
sorry.
Nein, nein, nein. War kein sinnvoller Kommentar von mir.
Gibt nur sinnvolle Kommentare. Sehr gut. Ja, aber sehr, sehr spannend. Das heißt, mit Webbar bist du ja jetzt viel im DevOps-Bereich unterwegs. Das ist ja so, wie ich verstanden habe, auch dein Herzensthema. An so einem
Ja.
Vorgespräch schon mal kurz. DevOps wird ja auch unterschiedlich interpretiert. Wieder vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, ob das kulturell ist oder einfach aus der Übersetzung heraus irgendwann mal gekommen. Ja, soll ja irgendwie Dev und Ops beinhalten. Vielleicht magst du da kurz einsteigen, was so deine, du hast gesagt, du hast Erfahrung gemacht, dass es eben wirklich gar nicht richtig interpretiert wird oft.
Ja, ich bin ja in praktisch der deutschsprachigen Welt unterwegs, aber primär auch in der englischsprachigen Welt unterwegs. Und in der englischsprachigen Welt wird DevOps wirklich anders gesehen, also in der ursprünglichen Definition, Idee, die man auch nachlesen kann in Büchern wie DevOps Handbook oder Phoenix Project. Da ist einfach die Kultur gemeint, in der praktisch ein Team, eine Organisation, aber meistens das Team, dafür verantwortlich ist, den Prozess von A bis Z zu denken. Das heißt, von der Entwicklung, teilweise Konzeption, bis hin zum Betrieb. So, das ist der Grundgedanke DevOps. Dann gibt es ja noch DevSecOps und was auch immer, wo Security und Business und was auch immer noch reinkommt. Aber bleiben wir mal bei dem Grundgedanken DevOps. Das ist also ein kulturelles Thema, die Verantwortung oder auf Englisch Ownership, für einen kompletten Part, für einen kompletten Kontext zu übernehmen, das dann in Form einer Applikation dargestellt wird. Das heißt, von der Konzeption bis hin zum eigentlichen Betreiben in der Cloud, im Rechenzentrum, das ist praktisch die Verantwortung eines Teams. Und dagegen steht, was häufig auch in Deutschland verwendet wird, ist, der Begriff DevOps wird eigentlich für Cloud Ops benutzt. Was also im Endeffekt ist der DevOps Engineer. Es gibt nicht den DevOps Engineer, es gibt das DevOps Team. Überhaupt, das wäre die Instanz, die Leute leben in einer DevOps-Kultur. Es gibt nicht den einzelnen Engineer, der dann das Ganze auf die Cloud bringt. Das ist IT-Ops, Cloud-Ops, Systemadministrator, wie man ihn früher nennen wollte. Das sind diese Form von Rollen. Und da unterscheiden wir sehr spezifisch darin, schreiben wir auch sehr viel darüber, weil im eigentlichen DevOps-Thema, in der Kultur, liegt eine große Kraft. Das ist ein komplett anderes Denken. Also man lässt sich, ich sag mal so, die Definition von fertig. Wann bin ich fertig mit meiner Aufgabe als Team? Das ist, wenn die Software beim Kunden läuft. Und das ist ein ganz anderes Denken, ein ganz anderes Mindset, ganz andere Skills, die sich entwickeln, ganz andere Verantwortungs- und Reifegrade, die sich entwickeln, als wenn man einfach sagt, ja, meine Verantwortung ist jetzt bis zum Push in die Versionierung. Ab dann interessiert es mich nicht mehr. Dann irgendwann sagt mir schon einer, ob es geht oder nicht. Und das ist nicht okay. In meinen Augen ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das ist deswegen auch ein großes Burning Topic von uns, weil wir einfach DevOps und Cloud Native eben als Verbund sehen. Diese Sachen passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Und wenn man diese als kleines und mittelständisches Unternehmen berücksichtigt, sind das massive strategische Vorteile, die man sich erarbeitet. Natürlich auch operative Vorteile, aber die strategischen Aspekte sind das, was mich als CTO am meisten interessiert. Und das heißt, wir können als Beispiel mit einer DevOps-getriebenen Kultur, Cloud-Native, können wir das Vielfache an Projekten gleichzeitig für Kunden managen, als noch auf traditionellen Weg mit einem Systemadministrator, einem Rechenzentrum und irgendwelchen FTP-Servern, die wir irgendwo haben, wo dann irgendwelche Rollen getrennt sind, da Deploy mal oder was auch immer. Das heißt, es ist massiv. Der Unterschied ist einfach massiv und völlig missverstanden in den meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist schade. Ja, genau, das könnte ich jetzt so von meiner Seite aus mitgeben.
Du hast einen, wie ich finde, sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar auch Skills, die sich entwickeln. Also aus meiner Sicht bedarf es in der Rolle eines wirklichen DevOps-Teams natürlich auch gewisser Ownership, ein gewisses Gesamtverständnis für einen Prozess, auch für einen Business-Prozess, um das wirklich zu denken, vom Business-Prozess Anforderungen bis hin zur Implementierung und dann in Betrieb und Auslieferung. Aber das heißt, diese Skills muss man ja auch erstmal aufbauen. Dieses Verständnis, bisschen breiter, auch breiteren Blick zu haben und eben nicht, wie du sagst, im Grunde nur das Ticket zu bearbeiten und zu pushen.
Genau. Also, ich würde jetzt einfach behaupten, um jetzt eine DevOps-Kultur.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du das Thema so von der Anforderungsanalyse, aber gerade also dieses Businessverständnis auch bis in die Entwicklung und Betrieb. Siehst du das auch alles in der eigentlichen Definition von DevOps?
Ja, also ich würde, wie gesagt, DevOps ist jetzt nicht sozusagen definiert oder von irgendeiner Institution als Standard angesehen. Die Grundidee ist, wie gesagt, von die Verantwortung Ende zu Ende zu denken. Das heißt, die Anforderungen, die Business-Anforderungen sind jetzt nicht zwangsläufig Teil des eigentlichen umsetzenden Teams, weil es kann ja auch sein, dass die Anforderungen mehrere Teams beinhalten. Das heißt, da muss einfach jedes Unternehmen erstmal für sich überlegen, haben wir jetzt nur ein Team, haben wir mehrere Teams, wie viele Instanzen von, also ist der Product Owner Teil des Teams oder nicht? Also das kann variieren. Also definitiv beginnt DevOps für mich ab der Code-Ebene, das heißt fertige Anforderung Code-Ebene, geht dann praktisch in die Entwicklung, in das Testen. Das Testen sollte innerhalb des Teams stattfinden. Ja. Ich bin kein Freund davon, dass das Testen rausgegeben wird. Das kann man zusätzlich machen, aber innerhalb des Teams sollte das Testen, also sollte das praktisch Teil der Kultur sein, Teil des Development Cycles sein. Und dann natürlich eben praktisch Pipelining, also entweder Continuous Deployment, Continuous Delivery und dann Richtung Cloud als Plattform. Also ich bin ein großer Fan von Plattform as a Service. Und da kommen wir natürlich dann auch so ein bisschen zu dem Thema Skills und was du angesprochen hast. Also du musst ja im Endeffekt, um das alles zu machen, musst du ein Verständnis aufbauen, ein Grundverständnis. Du kannst nicht einfach anfangen damit. Also es macht keinen Sinn, es ist nicht so eine gute Idee. Das heißt, du musst erstmal lernen zu verstehen. Und wenn du sehr viel verstehen musst, macht das Sinn, dass du es einfach hältst. Das heißt, wenn du diesen ganzheitlichen Prozess hast, in dem primär oder in manchen Unternehmen ausschließlich Entwickler arbeiten, wo aber Disziplinen wie Ops und Testing und so weiter drin sind, das nicht unbedingt zu den Kernkompetenzen zählen, musst du natürlich die Sachen so einfach wie möglich halten, dass primäre Entwickler das Verständnis dafür sehr schnell aufbauen können. Umso mehr Verständnis sie haben, umso transparenter ist das, umso schneller können sie Skills aufbauen, umso klarer ist das Mindset des Teams und kann eben damit sozusagen arbeiten. Das heißt, wie gesagt, von der Code-Ebene mit den Anforderungen bis hin zur Cloud, das sind ja schon einige Disziplinen, über die wir da sprechen. Das ist ja anders als früher. Ja?
Absolut, absolut. Mich würde mal interessieren, wie ihr das im Mittelstand so praktisch macht oder auch seht. Weil wir sind mit DVC hauptsächlich im Konzernumfeld und auch im öffentlichen Sektor unterwegs. Also wir machen viel im Bankenumfeld, Versicherung und öffentlicher Bereich. Ein bisschen andere Branchen auch, aber gerade Energie, zum Beispiel Energiesektor, ist eigentlich für uns auch ein wichtiger Bereich. Aber das sind eigentlich sehr konzernartige Unternehmen. Und Wie ist das im Mittelstand? Oder du hast eben Mittelstand gesagt. Wie groß sind denn die Kunden und wie setzen sie das um, frage ich mich.
Also die Kunden sind von der Größe her sind angefangen von einem kleineren Unternehmen von 15 Mitarbeitern, die selbst für Banken unterwegs sind, bis hin zu europaweiten Franchise-Systemen. Bei denen weiß ich nicht so genau, wo ich sie jetzt in diese Kategorie klein, mittel, groß
Okay.
einordnen soll, aber ich würde jetzt einfach mal sagen Mittel plus an der Stelle. Und dann haben wir noch deutsche, also Einheiten von deutschen Konzernkunden, für die wir arbeiten. Und die wiederum arbeiten für Großunternehmen, für Versicherer, Automobilindustrie und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben schon Kontakt zu den gleichen Arten von Kunden wie es. Ja, wir
Okay.
arbeiten auch mit ihnen zusammen. Wir arbeiten auch mit SAP Ariba zusammen zum Beispiel hier. Das sind schon Sachen, die wir haben, aber unsere direkten Kunden sind wiederum Mittelsmänner an der Stelle.
Ja,
Genau,
ja.
so kann man das sagen. Jetzt. Ich denke, ich habe deine Frage so verstanden, dass wie setzt man denn dann praktisch diese DevOps-Kultur denn da um? Und dort ist es einfach die Requirements. Das heißt, Requirements und Qualitäten, also Anforderungen, Qualitäten müssen definiert werden. Also die Anforderungen kommen in der Regel von den Kunden. Dort muss man zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mit größeren Konzernen zusammenarbeiten, natürlich zum Beispiel auch mit den Security-Managern, BISO-Managern, CISO-Managern, was auch immer da alles vorhanden ist, müssen wir reden. Also wir sprechen auch die Anforderungen vorher genau ab. Daraus ergeben sich Qualitäten, die wir erreichen wollen, weder over noch under Engineering erreichen wollen und sagen, okay, das ist praktisch das Set an Requirements, die wir erreichen wollen und müssen das natürlich so aufbereiten, dass entsprechend die Teams, entweder unser Kernteam oder Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, das gibt es ja auch, eben sich darauf konzentrieren können, diese Sachen umzusetzen. Ja? Das heißt, wir, auch wenn es Softwareentwicklung ist, wir sind keine großen Freunde davon, während des im Entwicklungsprozess die Anforderungen erstmal zu erarbeiten. Das ist nicht gut. Gut ist es, wenn wir die Anforderungen vorher schon bearbeitet haben, also Product Owner, CTO, also da kommen ja mehrere Rollen, die involviert sind, dass das Ganze funktioniert. Und danach muss das Team dieses selbstverantwortlich umsetzen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich muss sagen, dass dieser ganzheitliche Prozess da sogar sehr gut passt, denn man hat keine Bruchstellen. Das Team versteht die Anforderungen, weil sie komplett gegeben sind, inklusive der Qualitäten, und kann das von Anfang bis Ende denken. Wenn also ein Problem auftritt, wenn irgendwas ist, dann weiß man genau, wie man fragen muss. Man hat keine drei verstreuten Abteilungen, bei denen irgendwas nicht geht oder wo man dann nachfragen muss, ja, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass das in der Cloud läuft zum Beispiel? Das ist eine ganz andere Firma oder eine ganz andere Abteilung, die vielleicht im Urlaub ist oder sowas, sondern nein, das ist das Team. Die Entwickler des Teams können diesen Prozess bearbeiten. Das heißt, es geht um, wie auch beim Grundverständnis für den Gesamtprozess, geht es darum, Anforderungen klar zu definieren, zu verstehen, verständlich zu machen und Qualitäten zu definieren. Und wenn man diesen Prozess möglichst einfach hält, dann passt DevOps eigentlich in seiner ursprünglichen Idee super, in den kleinen mittelständischen bis hin zu eigentlich auch Enterprise Level. Das sollte da keinen Unterschied machen.
Oft werden ja Teams auch verändert, entweder neu zusammengewürfelt, ja, oder es geht mal einer, kommt jemand Neues rein. Wie sind deine Erfahrungen? Also auch gerade ihr als Externe, macht ihr dann quasi, bildet ihr das Team oder arbeitet ihr mit dem Kunden zusammen? Wie geht ihr und wie geht ihr um mit so Wechseln? Und hat das dann, sage ich mal, dann diese Downsides, die man eben hat, diese Brüche oder könnt ihr die irgendwie ausbalancieren?
Genau, also das ist natürlich immer ein Problem, aber das ist, glaube ich, in jeglicher Konstellation ein Problem, dass Fluktuation nicht unbedingt, also es ist förderlich auf Dauer natürlich, um frischen Wind reinzubekommen, hat aber auch seine negativen Aspekten, dass man natürlich in der kontinuierlichen Onboarding-Phase ist. Da kann ich erstmal wieder vorweggeben, ist wieder das Gleiche, verstehen, vereinfachen, möglichst einfach halten. Das heißt, als Beispiel, ich habe jetzt in einem Team meine Arbeitsweise und ich soll mich auch noch um die Plattform kümmern, dann macht das Sinn, eine möglichst einfache Plattform zu haben, wo ich mich entweder fast gar nicht drum kümmern muss oder nur sehr wenig, auch für sehr wenig Verständnis aufbauen muss, damit ich sehr effektiv arbeiten kann. Das ist praktisch die strategische Überlegung hinten dran, weil dann ist Onboarding jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte zum Beispiel auf der Cloud Expo ja praktisch einen Vortrag gehalten. Dort war einer dieser Punkte, praktisch die Onboarding-Zeit von Monaten auf praktisch 2 Wochen zu verringern, wo auch eben Plattform as a Service ein Gedankengang dabei war, weil es eben auch um DevOps ging an dieser Stelle. Das heißt, mit Fluktuationen umzugehen, ist es am besten, das Umfeld so zu bauen, dass A natürlich alles einfach ist, das Mindset erstmal klar ist. Das heißt, dass wenn eine neue Person in das Team reinkommt, sei es jetzt Junior, Senior, wie auch immer, dass die sich sofort zurechtfindet und versteht, hier in diesem Team passiert das so und so. Ja, es ist möglichst einfach, das ist meine Rolle. Ich muss jetzt ja natürlich, wichtig ist, DevOps bedeutet nicht, dass jeder alles kann. Das ist halt auch falsch, sondern es gibt einfach bestimmte Stärken in einem Team. Und natürlich muss man dann darauf reagieren, wenn jetzt eine von diesen Spezialfertigkeiten geht, dann ist natürlich schwieriger, als wenn eine allgemeine Fertigkeit geht. Da muss man natürlich immer ein bisschen, ich sage jetzt mal individuell, schauen, wie man das regelt. Aber Grundregel sollte sein, alles möglichst einfach zu halten, dass der Onboarding-Prozess beziehungsweise die Fluktuation schnell und ohne Schaden vonstatten geht. Ja, und dass man sogar den Aspekt von dem frischen Wind reinbringen kann und das eher als positiven Aspekt zu sehen, als tatsächlich als negative Hürde. Und da ist, wie gesagt, immer alles vereinfachen. Das ist Simplicity. Das sollte immer das oberste Gebot sein.
Ja. Wie lange würdest du sagen, dauert es, um sich richtig einzuarbeiten, in so einem Team auch einzugrooven?
Also wir haben dieses Jahr 3 Mitarbeiter eingestellt, Senior, Intermediate und Junior Developer jeweils. Und ich würde jetzt einfach sagen, bis die Kolleginnen und Kolleginnen das erste Mal produktiv arbeiten, vergehen 2 bis 3 Wochen. Ja, das ist die Zeit, in der man Tickets wirklich hingeben kann und sagen kann, da kommt jetzt das Ergebnis auch so, wie es im Ticket steht, zurück. Das funktioniert nach 2 bis 3 Wochen bei uns. Also wir haben praktisch den beschriebenen Weg, den haben wir so implementiert. Und das können wir sagen, funktioniert. So, natürlich heißt das jetzt nicht, dass man jetzt so, es gibt ja immer so diese relativ einfachen Geschichten, es gibt die relativ komplizierten Legacy-Geschichten. Ich rede jetzt nicht von den Legacy-Geschichten, also ich rede jetzt von den modernen, aktiven Stacks und nicht von den Sachen, die wir noch migrieren müssen. Da ist es natürlich so, es gibt Projekte, da onboarden wir gar nicht. Das machen wir wirklich nur mit den Alteingesessenen, weil sind wirklich 15 Jahre alt, da sind wir froh, wenn wir es selbst noch verstehen. Das ist dann natürlich ein bisschen anders.
Ja, absolut, absolut. Wo du es gerade sagst, was ist denn der Stack, mit dem ihr am liebsten arbeitet?
Also wir sind praktisch auf einem Cloud-Native-Stack unterwegs. Wir arbeiten sehr gerne mit, jetzt angefangen vom Backend, mit Microservices tatsächlich. Teilweise sind es auch ein bisschen verteilte Architekturen, aber wir vermeiden den Monolithen. Das heißt, wir schauen, dass wir mit TypeScript Microservices bauen. Wir mögen Pub-Sub-Systeme, also Message Queuing. Das machen wir über Redis. Wir sind da sehr cloud-agnostisch unterwegs. Das heißt, ich bin kein Fürsprecher von zu dedizierten Technologien, wie zum Beispiel AWS, SQS, sondern wir sind da an einer Sache, die wir einfach auf Docker-Basis eben haben können. Das heißt, wir containerisieren viel, was eben auch die Grundlage von unserem Cloud-Native-Denken ist. Im Frontend-Bereich sind wir primär mit React unterwegs. Schauen wir eben, dass wir mit Next.js und React arbeiten, bauen Progressive Web Apps, wenn es geht. Das heißt, auch mit neueren Technologien wie Service Worker setzen wir uns viel auseinander, um eben die Brücken zwischen Web und Nativ zu schaffen. Da sind wir auch schon relativ weit und haben auch sehr viel im Business-to-Business-Sektor gemacht. Und das Ganze natürlich praktisch mit einer vernünftigen, modernen Pipeline. Das heißt, wir haben früher noch alles selbst gehostet. Also zum Beispiel vom Orchestrierung her sind wir von früher von Docker Swarm mit Team City als Pipeline, was alles noch sehr on-premise war, hin zu GitHub Actions und Cloud-Native-Plattformen, wie zum Beispiel DigitalOcean App-Plattform. Da sind wir ein sehr großer Fan von, die auf Kubernetes basiert, um möglichst viel managed einfach zu bekommen an der Stelle. Wir benutzen Postgres, also wir strukturierte Datenbanken präferieren wir vor unstrukturierten Datenbanken. Und eben alles, was wir machen, ist agnostisch. Also das kann man vielleicht so noch dazu sagen. Genau.
Cool, ja, sehr spannend. Also seid ihr auf irgendwelche Hyperscaler fokussiert auch? Oder?
Nein, wir sind, also Hyperscaler, damit meinst du ja sicherlich die Public Clouds, die 3 großen.
Ja.
Genau, also wir arbeiten hauptsächlich mit DigitalOcean zusammen. Wir hatten früher mit AWS zusammengearbeitet. Einfach aus dem Hintergrund, dass unsere Zielgruppen und den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach AWS, sagen wir mal, der Overhead, der da entsteht, ist uns zu groß für die Art der Applikation, die wir haben. Das heißt, wir haben kleine bis mittlere, praktisch Business-to-Business, SaaS-Applications, und diese laufen wirklich sehr gut auf jeglichem Kubernetes-System. Solange du die typischen Cloud-Native-Geschichten wie Postgres-Datenbanken, Redis-Datenbanken, deine Container laufen lassen kannst, kannst du das eigentlich überall laufen lassen. Und dort kommt eben dieser Aspekt, den ich vorhin genannt habe, mit Simplicity, Verständnis, Onboarding-Zeit, das Ganze eben. Das war eben auch der Vortrag, den ich hatte auf der Cloud Expo, wie wir einfach deutliche Benefits rausgearbeitet haben, indem wir eben nicht auf AWS gegangen sind. Also wir haben natürlich, sagen wir mal, reine Serverless-Applikationen oder sowas, wo man wirklich mit Functions as a Service arbeitet, mit SQS arbeiten möchte, dann kann man weiterhin bei AWS oder vergleichbare Sachen bei Azure machen, das ist natürlich klar. Aber für diese spezifischen Sachen, wir arbeiten ja an vielen Projekten gleichzeitig. Deswegen möchten wir eine möglichst einfache, reproduzierbare Plattform, die mit und ohne Infrastructure as Code funktioniert. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir uns dafür entschieden haben. Und das war eine gute Entscheidung.
Cool. Ja, definitiv. Und ich glaube, das verstehen auch viele Kunden. Während natürlich auch viele, und das ist da, wo wir unterwegs sind, viele Kunden sich stark an Hyperscaler wie Azure natürlich auch klammern, sind ja auch immer stärker jetzt gerade im deutschen Markt. Cool. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Auch das nochmal so ein bisschen eine technische Abrundung. Haben wir noch ein Thema, was du ganz gerne besprechen möchtest? Ansonsten gehe ich nämlich in meine Wrap-up-Fragen rein.
Dann lass uns doch direkt in diese Abfrage reingehen.
Genau, vielleicht noch hier die drei flotten Fragen. Vielleicht noch ein Lessons learned aus deiner bisherigen Karriere als CTO.
Vielleicht tatsächlich dieser Aspekt nochmal in den hervorheben, mehr auf die Kultur setzen. Kultur ist wichtiger als Technologie, denn am Ende des Tages, es kommt nicht so sehr darauf an, welchen Stack man einsetzt. Das heißt, auch wenn ich jetzt den Stack vorhin genannt habe, das kann man natürlich auch ganz anders machen. Man kann auch im Rechenzentrum arbeiten. Man kann auch noch schön mit PHP auf FTP arbeiten. Es geht auch. Es geht erstmal darum, Kultur. Das heißt, die Menschen müssen sich wohlfühlen, die Menschen müssen ein Mindset erarbeiten können, also sich praktisch ein Mindset schaffen können, Skills erarbeiten können und das Ganze als Team machen können. Das ist die absolute Grundvoraussetzung. Und egal, was man macht, als CTO jetzt auch, ja, man muss strategisch schaffen, dass diese Basis da ist. Und das ist das absolute, praktisch, ja, das trifft wirklich auf jedes Team, auf jedes Unternehmen zu, das ich kenne. Und es ist häufig das Problem, weswegen man überhaupt in Fehler gerät. Das heißt, es macht keinen Sinn, Fehler im Nachhinein, im Ops-Bereich, im Dev-Bereich zu suchen. Die Technologie ist vielleicht falsch oder was auch immer, wenn das eigentliche Problem die Kultur ist, dass die als Basis noch nicht da ist. Eine gute Kultur, die hilft uns, Probleme zu lösen, die hilft uns, zusammenzuarbeiten, die hilft es zuzugeben, einen Fehler gemacht zu haben, dass man gemeinsam diesen Fehler möglichst schnell praktisch behebt, vermeidet das Fingerpointing, dass man mit dem Finger auf den anderen zeigt, so dieses englische Thema Blameless Culture und so weiter, Blameless Postmortems, das sind so wichtige Dinge. Wenn man diese einmal implementiert hat, dann kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren, und das würde ich gerne allen mitgeben, im speziellen CTOs, die eben die strategische Grundlage schaffen müssen, und das ist das A und O, damit muss angefangen werden.
Cool. Super, super, glaube ich, Tipp an alle CTOs oder werdende CTOs, die zuhören. Zweite Frage. Hast du eine Empfehlung, jemanden, eine Person, die du gut in unserem Podcast-Format sehen würdest?
Ja, tatsächlich würde ich euch Finn Christiansen empfehlen. Er ist praktisch ja ein Cloud-Engineer, und gleichzeitig ist er auch sehr stark im Bereich AWS unterwegs und kann einfach sehr vielen Leuten im Bereich DevOps und Cloud Native unheimlich viele Insights aus seiner Arbeit geben. Er macht unheimlich guten Content auf LinkedIn, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Er hat auch einen eigenen Podcast, also Klaus und die Helden heißt dieser Podcast, und ich würde ihm wirklich empfehlen. Es ist schön, ihm zuzuhören, und er ist auf jeden Fall sehr bewandert in dem, was er. Er hat uns auch früher mal geholfen. Das heißt, ich kann ihn da auch nur weiterempfehlen.
Klasse, super Empfehlung, vielen Dank.
Gerne.
Und dann zu guter Letzt, Adrian, wo findet man dich demnächst? Bist du wieder auf Messen unterwegs oder möchtest du noch irgendwie eine Webseite hinterlassen für unsere Zuhörer und Zuschauer?
Einmal natürlich findet ihr auf unserer Webseite webbar.dev oder natürlich auf LinkedIn. Einfach mein Name Adrian Stanek, der ist relativ einzigartig. Dort mache ich viel. Das heißt, ich versuche eigentlich täglich zu posten. Ich war jetzt in den letzten 2 Wochen etwas leise gewesen. Das ändert sich jetzt aber wieder. Und die Messen sind jetzt rum. Also Cloud Expo, Cloud Fest waren wir gewesen und haben auch Keynotes gegeben. Wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause machen, aber im September geht es dann weiter. Wir schauen dann, wo wir genau hingehen. Das heißt, wir sind doch relativ laut. Wir haben auch eine Newsletter auf LinkedIn. Das heißt, also primär, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, mit mir Kontakt aufnehmen wollt, schaut nach LinkedIn. Dort werdet ihr mich finden und ich werde dort auch antworten.
Also, cool, Adrian. Dann wirklich vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Hat mir viel Spaß gemacht, cooles Gespräch. Und ich glaube, viele interessante Sachen auch dabei, ein bisschen aufzuräumen, was ist CTO-Dasein und was DevOps eigentlich bedeutet. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit hatte. Dankeschön.
Klasse. Und damit auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Das war wieder eine Folge von Leading Tech. Wie immer findet ihr uns auf allen üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast, sowie mit Video auf YouTube und natürlich auf unseren LinkedIn-Kanälen hier bei DVC, Digital Venture Consultants und sicherlich auch bei Adrian in dem Feed. Vielen Dank, Adrian, und bis bald.
Bis bald. Tschüss.